So, nachdem wir in der letzten Folge über die KI-Ganganalyse gesprochen haben, switchen wir heute rüber in die subjektive Ganganalyse. Denn bevor du überhaupt die Idee bekommst, die KI anzuschalten, musst du natürlich erkannt haben, dass hier eine Unstimmigkeit vorliegt. Das heißt, die Grundlage ist immer eine gute subjektive Ganganalyse. Und es rangiert ja zwischen ich sehe nichts und das Pferd ist vielleicht doch lahm oder der läuft komisch. Aber ist grundsätzlich lahmfrei, aber wir gucken da irgendwas rein, weil wir ständig draufschauen. Und wir klären heute mit Osteodressage als Gastdozenten im neuen Monatsthema in der Kernkompetenz Pferdwelt, wie subjektive Ganganalyse mit einem systematischen Plan funktionieren kann und wie wir auch diese wieder als gute Feedbackschleife einbauen können in das tägliche Training. In diesem Sinne wünsche ich dir ganz viel Freude bei der heutigen Podcast-Folge mit der subjektiven Ganganalyse. Wo schaue ich hin? Was ist normal? Und wie sieht es eigentlich mit Gangpferden aus? Das bespreche ich mit Claudia und Katharina. In diesem Sinne, los geht's. Und damit herzlich willkommen im Podcast Kernkompetenz Pferd, deinem Podcast für Pferdegesundheit. Hier erhältst du fundiertes Fachwissen, praktische Fähigkeiten und wir schwenken immer wieder auch auf dich, auf deine Gesundheit, denn zur Partnerschaft Pferd gehörst du und dein Pferd. So, nachdem wir jetzt alle privaten Themen durch haben, ihr Lieben, starten wir jetzt durch in die Podcast-Aufnahme. Erstmal herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder da seid.
Hi, danke für die Einladung.
Danke.
Ja, man kann schon fast sagen, alle Jahre wieder, nicht wahr?
Ja, auf jeden Fall. Es ist so cool. Also, wir haben uns schon häufiger gesprochen und immer war es schön.
Das stimmt.
Kann ich nur zurückgeben. Heute soll es um die Ganganalyse gehen. Und wir haben ja auch im letzten Podcast hier eine Tierärztin gehabt, die mit KI quasi Ganganalyse macht. Und als Grundlage liegt aber dann natürlich immer die Ganganalyse durch das Auge vom Menschen. Und ich weiß das selber als Tierarzt und ja auch, ich habe ja Anfangsassistenten gehabt und Lahmheiten sind tatsächlich ein schwieriges Thema. Ne? Gerade so, wenn wir über geringgradige Lahmheiten, wechselnde Lahmheiten, kompensatorische Lahmheiten, ist auch für uns Tierärzte eine krasse Herausforderung. Auch da können wir drüber sprechen. Es wird ja nicht so in die Tiefe gelehrt im Uni, sondern das lernst du dann tatsächlich ja erst im Berufsleben, in der Berufserfahrung. Und deswegen wäre meine provokative Frage am Anfang, ist die Ganganalyse eine Frage des Talents?
Das ist eine total gute Frage, die ich mir selbst ganz oft gestellt habe, vor allem im Rahmen meiner eigenen Osteo-Ausbildung. Da war natürlich Ganganalyse dabei. Wir hatten Exterieuranalyse, wir hatten Ganganalyse. Und ich habe in der Ganganalyse am Anfang nie das gesehen, was ich hätte sehen sollen. Also das war dann immer schon vorbei oder ich dachte dann, ich sehe es einfach nicht oder ich bin irgendwie zu blöd, das geht mir zu schnell, das ist irgendwie für mich nicht so richtig nachvollziehbar. Dann dachte ich, ich habe es gesehen. Bei der nächsten Wiederholung sagte die Dozentin dann so, jetzt habt ihr das und das gesehen. Und ich, ach scheiße, ich habe was anderes gesehen. Ne? Also ich dachte echt, ach du Scheiße, ich bin so talentfrei, ich kann das überhaupt nicht. Und hatte dann auch unfassbar Angst vor der Prüfung. Und ich weiß noch, wie ich mir hunderte von Pferden vorführen lassen habe. Und ich war richtig verzweifelt, ja. Und ich will gar nicht sagen, dass das irgendwie schlecht gelehrt wurde oder so. Ich habe dann ganz viele Notizen gemacht und es war auch alles logisch und alles nachvollziehbar, aber ich hatte wirklich das Gefühl, sobald da ein Pferd vor mir auf und abläuft, bin ich blind. Also, keine Ahnung, ne? Ich habe das dann in meiner Praxis irgendwann, als ich dann auch wirklich die Prüfung bestanden hatte und Pferde behandelt habe, es wurde besser, ja? Also, ich bin mehr reingekommen, ich habe das mehr verstanden. Wenn es da und da ein Problem gibt, dann sehe ich dies und das. Aber so ein richtiges Konzept hat mir immer gefehlt und war dann bei uns hier so, als wir dann ja auch wirklich viel Reha angeboten haben oder auch normalen Beritt angeboten haben, dann sagte Katharina meistens sowas wie, Alter, der läuft doch nicht sauber, da ist dann hinten rechts irgendwas. Und ich so, ach, kacke, ja, irgendwie. Also ich war ja schon fertig und ich habe das natürlich schon auch gesehen und mir war schon auch klar, dass es stimmt, aber ich konnte nicht so richtig festmachen, woran ich das sehe. So, das
ja, war, läuft komisch, fühlt sich komisch an.
Ja, hinten rechts, dann habe ich natürlich Befunde, dann fühlst du ja auch Dinge und dann hast du irgendeinen osteopathischen Befund oder du überweist gleich an Tierarzt oder was weiß ich, manchmal habe ich Sehnschäden palpiert, wo du denkst, hat das noch keiner gemerkt? Offenbar nicht. Also klar merkt man was und klar haben wir schon einigen irgendwie weiterhelfen können, aber das System hat mir gefehlt. Und wir hatten dann hier das so, dass wir ein Pferd in Reha bekommen haben, das einer Tierärztin gehört hat. Der war auch ziemlich lahm und ziemlich wechselnd lahm. Und mit der Tierärztin haben wir uns dann auch angefreundet. Das war einfach, das passte so menschlich ganz cool. Und gleichzeitig kamen wahnsinnig viele irgendwie subtil lahme Pferde zu uns in Britt zum Beispiel, wo wir dann gesagt haben, nee, den reiten wir nicht, da ist irgendwas, da stimmt irgendwas nicht. Und ich habe mich dann sehr, sehr, sehr intensiv mit Ganganalyse beschäftigt und überhaupt mal danach gesucht, sowas wie ein System zu finden. Ich meine, klar, das mit dem Kopfnicken, ne? Also das Pferd sagt ja zum gesunden Bein, diese ganzen Dinge so, ne? Wenn er jetzt nickt, dann fußt das gesunde Bein auf. Das hatte ich schon mal gehört, aber sonst war das irgendwie so ein bisschen schwammig, Meinung, Bauchgefühl basiert. Und ich habe dann sehr viel, vor allem im englischsprachigen Raum, recherchiert, was es überhaupt für Dinge gibt, auf die Tierärzte so achten und woran die festmachen, ob das Pferd auf dem Bein lahmt oder nicht, woher diese Lahmheit möglicherweise in etwa kommt, so von der Region her. Es ist ja immer so ein bisschen ein Raten, das kann man ja nicht allein durch einen Blick sagen, da muss man ja anästhesieren, aber dass es überhaupt mal so eine Art Leitfaden gibt. Dann habe ich mir aus verschiedensten Büchern, ich habe mir so dicke Wälzer geholt, ich habe Studien gelesen, ich habe mir dann irgendwie so ein Konzept zusammengeschrieben. Immer wenn ich gedacht habe, ich habe vielleicht ein Muster erkannt. Und das Schöne war ja, wir hatten so viele subtil lahme Pferde auf dem Hof und eine Tierärztin, die auch noch anästhesieren konnte und die experimentierfreudig war. Wir haben das dann immer mit den Kunden besprochen, mit ihr besprochen. Ich dann so, jetzt das und das und das. Und also, was weiß ich, Mike Ross schreibt so und so. Jetzt gucken wir mal, ob das stimmt.
Und vielleicht willst du erklären, gucken, wie es stimmt. Das haben wir eben durch die Anästhesien gemacht. Ne? Genau. Also wir haben dann eine Lahmheit gesehen, also ein Claudias System überprüft. Wir haben gesehen, es lahmt auf dem und dem Bein, könnte das und das, die und die Region sein. Und dann haben wir es eben per Leitungsanästhesie den Schmerz weggespritzt und dann geguckt, wie das Pferd danach läuft, sodass man quasi überprüfen konnte, das, was ich gesehen habe, ist es tatsächlich der Fuß gewesen, die Region gewesen, kann ich tatsächlich per Anästhesie einen Unterschied machen. Da haben wir sehr viel Energie und letztlich natürlich auch sehr viel Geld reingesteckt. Die meisten Pferde, die wir gemacht haben, waren unsere. Wir haben auch ja
das,
einige.
Auch das, genau. Und auch Kundenpferde von Kunden, die da auch wirklich investieren wollten, die es einfach mal abgeklärt haben wollten, sind dann ganz viele in die Klinik gegangen. Ich glaube, diese Tierklinik hat unfassbar Geld durch uns verdient. Aber das war auch so wichtig, weil da kamen so krasse Sachen raus. Also das waren zum Beispiel teilweise, weiß ich nicht, 15-jährige Pferde, die schon ganz viele Trainer hatten, ganz viele Therapeuten hatten, ganz viel Beritt hatten. Und die hatten haarsträubende Befunde, mit denen die sonst was gelaufen sind. Teilweise waren es auch junge Pferde, die nie überhaupt in einem Training waren, die schon solche Befunde hatten. Das waren so subtile Lahmheiten. Also das hat uns richtig krass erschreckt, wie wenig die gelahmt haben im Vergleich zu was sie dann hatten. Also das ist uns da in dieser Zeit total oft passiert. Und ja, so ist dann eben der Ganganalysekurs entstanden, weil ich dann dachte, das gibt's doch nicht. Es muss doch irgendjemanden geben, der das systematisch lehrt. Und unsere Tierärztin hat dann eben auch gesagt, na, sie hat's an der Uni nicht gelernt und in der Klinik schon auch, aber sie hielt sich auch immer für zu blöd und für zu untalentiert, um auf deine Frage zurückzukommen, weil irgendwie das Wort fällt mir auf. Ja, und dann plötzlich war sie gar nicht mehr blöd und untalentiert, sondern wusste einfach nur, wo sie hingucken muss und hat dann, ja, war dann so die erste Anlaufstelle irgendwann auch in der Klinik für Ganganalysen. Das war eine ganze Weile, dass Leute dann aus sonst wo kamen, weil sie dann eben genau dort die Ganganalyse und diese gesamte Lahmheitsdiagnostik machen lassen wollten. Also wenn man weiß, wohin man schauen muss tatsächlich, dann ist es immer noch anspruchsvoll, aber nicht mehr ganz so schwer. Und dann bin ich eigentlich der Überzeugung, dass es jeder mit zwei annähernd gesunden Augen lernen kann.
Was wir dann gemacht haben, ist, dass wir diese ganzen Pferde, dass wir das alles gefilmt haben. Ursprünglich haben wir das für uns gefilmt, aber letztlich sind wir dann eben auch drauf gekommen, und das ist ein Tipp, den wir euch als Hörer sehr, sehr gerne mitgeben können, macht mal ein Video von eurem Pferd. Wir haben schon von Veronika gehört, die KKP-Mitglieder sind da schon, die haben es schon, wissen schon Bescheid, macht ein Video von eurem Pferd, weil dann könnt ihr euch das Ganze mehrmals anschauen. Also dieser Effekt, dass das Pferd dann vorbeiläuft, dann ist es eigentlich weg. Dann weiß, fragt man sich gerade, was man gesehen hat, aber dann kann man es ja nicht nochmal so sehen. Dann ist es schon zu weit entfernt oder weiß ich nicht. Plötzlich wird schon über das nächste Thema geredet. Diesen Effekt kann man halt durch Video, und da leben wir in der perfekten Zeit mit unseren Smartphones, den kann man halt einfach dadurch ausschließen. Dann muss man auch nicht ein lahmendes Pferd, wo man sich jetzt eh schon fragt, ob der nicht einen Wendeschmerz hat, dann muss man den auch keine 50 Runden laufen lassen, sondern kann den halt ein oder zwei Runden laufen lassen und kann sich dann auf dem Video wirklich nochmal genau angucken, wo nickt der, wie geht die Gruppe, wie geht der Schweif, wann entlastet er den Fuß wieder und kann das wirklich in aller Ruhe machen, ohne das Pferd zu belasten und auch, wir glauben es tatsächlich, in Ruhe zu Hause ohne Stress. Also da muss man sich auch nicht sofort festlegen, sondern kann das für sich selber wirklich reell üben, das zu sehen und muss nicht gleich sagen, ja logisch, vorne links.
Ja, hat Spaß.
Vorne links.
Vorne links vor allen Dingen.
Am meisten, ja.
Aber also das mit dem Blick, ich fühle das sehr. Ich habe nämlich auch mal gedacht, ich bin zu dämlich dafür am Anfang. Und es gibt ja inzwischen Untersuchungen, wo du ja messen kannst, wo die Blicke hingehen. Und da hat man ja festgestellt, dass wenn du ja überhaupt kein System und kein Konzept hast, dass der Blick so unkontrolliert von A nach B hoch, runter, links, rechts. Also es ist ja nie, und das ist ja auch bei diesem Vortrag, dann habe ich gerade den Fokus aufs Fesselgelenk hinten rechts und dann sagt der Dozent oder der andere Tierarzt oder der auch immer gerade daneben stand, der hat halt auf die Schulter links geguckt oder so.
Ja, toll.
Und dann denkst du so,
hab ich verpasst.
Und sehe ich nicht, keine Ahnung.
No.
Ja, also das fühle ich so zu 100% ist auch das, was ich ja ständig höre. Ich habe ja auch Physiotherapeuten vor Ort, da haben wir auch Ganganalyse immer gemacht und auch an uns selber. Und alleine der Blick, wenn der nicht weiß, wo er hingucken soll, guckt er überall hin und dann kriegst du gar nichts mit. Und das ist ja schon das erste Riesenproblem, dass wenn du keine Blickfänge hast durch das Konzept in deinem Kopf, zerstreust du deinen Fokus so, dass du am Ende ja wirklich nichts siehst.
Ja. Also, oder alles. Oder alles.
Oder alles.
Jeder Fuß. Gibt
ja, jeder Fuß. Das ist ja die andere Variante. Dass, es gibt die, ich sehe nichts und das Pferd ist trotzdem lahm. Ist ja was einem sehr viel begegnet. Ich habe aber auch in der Reha, wenn die sehr besorgt sind, dass sie glauben, der läuft komisch, obwohl der total lahmfrei ist. Das heißt, die sehen das Pferd jeden Tag und dann guckt man sich da was rein, was da überhaupt nicht ist. Da finde ich dann auch die KI tatsächlich immer ganz nett, weil man dann so schwarz auf weiß sagen kann, nee, ist sauber, da ist nichts. Du kannst ganz entspannt sein, weil das für sie, für das Auge, weil sie das Konzept halt nicht im Kopf haben, dann was reininterpretieren, was eigentlich überhaupt nicht da ist. Und dann fängt ja gerade dieses Problem an mit, naja, ist die Lahmheit richtig aufgearbeitet, was du gesagt hast. Ich habe jetzt gerade gestern eine E-Mail bekommen, weil ja der Trainingskurs auch launcht, wo sie mir einen Krankenbericht geschrieben hat, was sie alles mit diesem Pferd gemacht haben. 20 und lahm. Und dann habe ich am Ende des sehr langen Textes gedacht, okay, sie haben eigentlich nichts gemacht, sondern sie haben Geld für Zusatzfutter ausgegeben, für Bandagen, für Rückenbehandlungen, für Massagedecken. Also die Liste war ellenlang, aber es wurde keine Ganganalyse gemacht, außer mal Vortraben und eine Woche Entzündungshemmer. Aber Vortraben und Entzündungshemmer ist ja keine Ganganalyse. Und wie ihr schon jetzt mehrfach gesagt habt, die Leitungsanästhesie darf das ja auch noch beweisen, was wir da sehen. Das war alles nicht erfolgt. Und ich finde, also mir tut das dann auch in der Seele weh, weil das Pferd hat eine echte Litanei hinter sich. Die Leute haben richtig viel Geld ausgegeben. Und eigentlich ist nur um das Problem herumgetanzt worden, statt es mal wirklich anzupacken.
Keine Diagnose.
Also es gibt da haben sie halt immer wechselnde irgendwas gehabt. Aber
nicht die Ursache für die Lahmheit.
Verdachtsdiagnosen aufgrund von XY, aber ja nie zu Ende gemacht, die Diagnostik und die Ganganalyse. Und das finde ich schon schwierig, weil natürlich habe ich jetzt empfohlen, nee, also den Trainingskurs, da bist du falsch, ganz ehrlich, weil mit einem lahmen Pferd brauchst du bei mir im Trainingskurs nicht kommen. Das ist nicht der Fokus. Du brauchst nicht Training, du brauchst Diagnostik. Das heißt, die müssen ja jetzt wieder, nachdem sie schon 6 Monate unterwegs sind, eigentlich von vorne anfangen, um den Weg zu gehen. Und das, also, und das leider, und da, ne, das Therapeuten, Tierärzte, wir haben da kein gutes Grundsystem darunter aus meiner Sicht, dass das immer wieder passiert.
Das ist so. Also, deswegen denken wir auch tatsächlich, die Bildung muss an den Besitzer. So traurig das klingt, man denkt ja erstmal, dafür rufe ich den Tierarzt an. Mhm. Aber die Frage ist ja tatsächlich, wofür rufst du den Tierarzt denn an? Du musst ja selbst merken, was ist normal, was ist Training, was ist, kann er auch mal einen schlechten Tag haben, was ist kann man auch mal ein Auge zudrücken, was ist, naja, nächste Woche nochmal und wo geht's los, dass du wirklich sagst, du musst einen Tierarzt holen und dann, wie oft holst du den auch, wie oft rufst du den an, sagst du dem nach der Woche Entzündungshemmer, kann ja mal klug sein, ja, aber sagst du nach der Woche Entzündungshemmer, nee, ich sehe die und die Kriterien, weil du selber das siehst und gut ausgebildet bist in Ganganalyse, nee, das Beckenhüpfen ist immer noch da, nein, ich sehe immer noch beispielsweise jetzt, ne, ich sehe immer noch dies und das, kommen Sie bitte nochmal. Wir müssen da ran. Ab wann sagt man, ich fahre das Pferd jetzt einfach mal in die Klinik? Also diese ganze Entscheidung, die liegt ja in der Hand des Besitzers. Und ja, so anstrengend das auch ist, viel Energie, wie man da vielleicht auch mal reinstecken muss, weil wie gesagt, niemand ist in die Wiege gelegt, man muss es schon üben. Aber wenn man es dann eben einmal geübt hat, dann ist man sich auch sicher, wann man jemand holen muss, wen man holen muss. Klassiker, hole ich den Osteopathen oder hole ich den Tierarzt? Das entscheidet ja der Besitzer, wen rufst du an? Oder hole ich einfach einen Reitlehrer?
Auch möglich.
Ja, auch möglich. Ne? Also es gibt ja diesen Begriff Owner Sound, ne? Wo sie ja auch diese Umfrage gemacht hat oder diese Studie gemacht haben und gesagt haben, wie viele Menschen sehen denn wirklich diese Lahmheit da vor Ort und da ja erkannt haben, dass 50%
genau.
Als lahmfrei durchgehen und aber eigentlich ein ernsthaftes. Und dann ist es ja auch tierschutzrelevant am Ende.
Eben. Es ist so krass tierschutzrelevant. Und diese Larifari-Aussagen, was ich nicht mehr hören kann, sind lange Kniebänder oder so ein Scheiß.
Habe ich mein ganzes Leben nicht gemacht. Ich habe mich mein ganzes Leben geweigert, Kniebänder anzuspritzen oder durchzuschneiden. Sind für mich absolute No-Gos, weil es ist am Problem vorbei. Ich verstehe es bis heute nicht. Und da streiten sich ja auch die Tierärzte drüber. Gibt ja da auch zwei Lager. Aber ich bin der Ansicht, das ist die schnelle Lösung und das, also die augenscheinlich schnelle Lösung, aber das ist
nicht hält.
Das ist nicht ehrlich. Das gibt hintenrum dann ein anderes Problem.
Ja, also du warst mir ja schon sympathisch, jetzt wissen wir doch. Wir haben schon mal
Gott sei Dank.
Wir haben schon mal ein Pferd getroffen, kennenlernen dürfen. Dem wurden mehrfach die Kniebänder angespritzt, auch von einem bekannten Tierarzt. Und
für sehr viel Geld.
Für sehr viel Geld natürlich. Das Pferd lief furchtbar lahm. So lahm, dass ich kaum den anderen Fuß anheben konnte beim Befunden. So sehr hat es vermieden, auf dem lahmen Bein zu stehen. Der hatte Schmerzzeichen ohne Ende, schon im Schritt, im Stand hat er glücklich geguckt, sonst nicht. Und die habe ich sofort in die Klinik geschickt. Die sind hier angereist aus Österreich oder so. Und die haben in der Klinik dann eine alte Gleichbeinfraktur da hinten gefunden mit diversen Verkalkungen, diversen Sachen. Also ganz andere Stelle, hatte mit dem Knie überhaupt nichts zu tun. Das Knie anspritzen war völliger Quatsch. Und das Pferd ist wirklich, die ist dann mit John Wanderritte gegangen, weil der Tierarzt hat ja gesagt, nee, sie soll den viel trainieren, wegen der Kniebänder.
Und geradeaus, Strecke, ja.
Ja, ganz toll, das war eine ganz eifrige Besitzerin, dann geht sie Wanderritte.
Auf Hart und Boden, das Pferd hat sich nicht gefreut.
Nee,
das ist ja genau der Punkt, weil es dann, du kannst nicht die richtigen Fragen stellen oder kritische Fragen stellen, wenn du selber daneben stehst und denkst, ich sehe nichts. Und nochmal, wir jetzt haben alle gesagt, wir haben ja auch alle nichts gesehen am Anfang. Und ich habe auch viele Pferde traben sehen in meinem Leben, auch lange dann schon in meiner Berufslaufbahn, wo ich immer noch gedacht habe, ja gut, also die offensichtlichen Sachen und eine Mittelgrad oder eine 3 aus einer 5 ist überhaupt kein Thema. Bei einer 2 von einer 5 wird es schon hakig, vor allen Dingen, wenn es dann hinten und beidseitig oder wechselnd ist. Das, und ich kann ja nicht wissen, was ich brauche und was an kritischen Fragen. Ich muss die Diagnose ja nicht stellen können. Das setzt ja keiner voraus. Ja. Aber wenn ich weiß, was physiologisch ist und ich die Abweichung erkenne, dann kann ich halt auch sehr kritisch fragen und auch Dinge verlangen. Und es ist ja nicht so, dass der Tierarzt das dann vielleicht nicht kann. Er macht es ja dann auch. Aber ich kenne auch die andere Seite natürlich, diesen Mindfuck als Tierarzt, dass du sagst, okay, eigentlich müssten wir jetzt, das kostet aber XY. Und dann kommen die ganzen Abers und dann macht man manchmal Sachen nicht, obwohl sie schon die viel bessere Variante wären, weil man es nicht offen kommuniziert. Und ich glaube, wenn da der Besitzer sagt, ja, aber, bla bla, ne, Punkt, 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 dann trifft man diese menschliche Komponente nochmal vom Tierarzt, der so ein bisschen wirtschaftlich auch abwägt. Und ne, weil auch das glaubt ja vielleicht immer keiner. Aber ich habe schon oft das Problem gehabt, dass ich gedacht habe, um Gottes Willen, was das kosten wird, wenn ich das jetzt alles mache. Das kann ich doch jetzt nicht empfehlen.
Für den Besitzer.
Das können wir doch jetzt nicht tun für den Besitzer. Ich weiß, dass natürlich im Internet immer alle behaupten, naja, Tierärzte, die sind so teuer, die, keine Ahnung. Es gibt auch da wieder die zwei Lager. Aber aus meiner Erfahrung, auch von meinen Assistenten, wenn ich die Rechnungen durchgeguckt habe, wir haben immer versucht, es so niedrig zu halten wie möglich für den Besitzer. Und das hat leider manchmal den Beigeschmack, dass man dann Dinge nicht macht, über die man fachlich eigentlich der Meinung ist, dass sie getan werden sollten.
Verstehe ich total.
Mhm. Und das, glaube ich, merzt man aus, wenn der Besitzer so gut geschult ist, dass er sagt, ja, aber ne, ich sehe das und ich möchte das nicht haben.
Ja. Ne? Ich finde, das ist ein ganz interessantes Thema, weil wir dann auch ja am Anfang natürlich alles bis zum allerletzten immer diagnostiziert haben und dann sind wir irgendwann drauf gekommen, dass es natürlich auch wahnsinnig teuer wird und Leuten wahnsinnig schlechte Laune macht. wenn das Pferd ja nur in Anführungszeichen geringgradig jetzt bisschen und dann aber eine riesen Klinikrechnung, die dreimal so teuer ist, wie das Pferd war. Mhm. Und auch da sind wir jetzt über die Jahre tatsächlich hingekommen, dass wir sagen, okay, Ganganalyse ist auch ein Tool, mit dem du sehen kannst, was kann dieses Pferd mit seinen Problemen, selbst wenn die nicht zu Ende diagnostiziert sind, selbst wenn da Krankheiten rausgekommen sind, die sind halt auch nicht heilbar. Mhm. Was kann dieses Pferd denn tun? Also, dass man zum Beispiel sagt, läuft er besser auf weichem Boden, läuft er besser auf hartem Boden? Wenn ich das unterscheiden kann, wenn ich die Kriterien schnalle, ja, dann mache ich einfach, gesunder Menschenverstand, mehr dies oder mehr das. Oder dass man sagt, okay, wie lange gucke ich mir das an? Dass ich zum Beispiel sage, ja, jetzt trainiere ich erstmal, es sind ja manchmal Sachen wie Training, ja, jetzt.
Die ist auch verbessern.
Trainiere ich mir erstmal, schaue ich, ob das tatsächlich besser wird. Weil ganz, ganz oft denken Leute, Sachen wären besser geworden, dabei haben sich nur die Kriterien verlagert.
Ja.
Da wird ein Kriterium besser.
Spannend, ja.
Das Pferd zeigt aber eigentlich die Lahmheit gar mit anderen Kriterien.
Ja.
Und wenn ich halt dieses systematisch mir alle Kriterien angucke und mir das systematisch selber aufschreibe, selber da durchgehe, dann kann ich eben auch wirklich sagen, okay, mein Training hat jetzt einen Erfolg gebracht, es ist jetzt echt besser, dann mache ich doch weiter mit dem Training und muss nicht jetzt in die Klinik fahren. Oder man kann sagen, okay, wenn ich nun das Pferd gesprungen habe, werden mir danach am nächsten Tag die Kriterien schlechter. Das heißt, dann kann ich sagen, entweder ich streiche mir das Springen, wie wichtig ist mir das, oder ich lasse es halt untersuchen und sage, nee, okay, klar, ich will dem Pferd ja nicht schaden, da muss ich halt daran. Aber dass man dann wirklich eben auch für sich selbst entscheiden kann, mit seinen Zielen, mit seinem Budget, weil die Lahmheit zeigt ja letztlich, Lahmheit ist ein Schmerzvermeidungsverhalten, die Lahmheit zeigt ja letztlich auch, wie es dem Pferd geht. Und wenn ich durch mein Management oder die Art, wie ich reite oder wie auch immer, wenn ich die Lahmheit tatsächlich dann nicht mehr habe, wenn es tatsächlich sich erledigt durch, weiß ich nicht, eine bessere Haltung, andere Hufbearbeitung, whatever, ja, wenn man es durch diese Maßnahmen tatsächlich wegkriegt, na dann ist ja schön. Dann ist auch beruhigend, ist auch toll, wenn man dann halt...
Haben wir auch schon erlebt.
Ja.
Also das passiert, das gibt's auch.
Aber auch dafür muss man Ganganalyse reell machen, ohne sich es halt dann wieder schön zu reden. Und ich glaube, das ist die... Eines der größten Themen, was man als Pferdebesitzer so hat, da nehmen wir uns natürlich nicht aus. Wir sind ja natürlich auch alle selber Pferdebesitzer und lieben unsere Schätzchen. Man fragt sich ja schon, übertreibe ich in die eine Richtung oder in die andere Richtung? Ne?
Aber das sind diese spannenden Feedback-Schleifen, die ich ja auch immer in dem Trainingskurs mit einbaue, weil dein Pferd ist dein Kompass. Und wir alle außenrum können alle viel behaupten. Aber am Ende entscheidet immer das Pferd. Aber dafür muss ich das Pferd lesen können und ich brauche messbare, wiederholbare Werte, die ich dafür nehme. Und ich finde es spannend, dass du das sagst, dass es sich ja dann verlagert, weil wir hatten ja vorhin gesagt, wo schaue ich hin? Und wenn ich jetzt trainiert worden bin, mein Pferd zeigt die Lahmheit hinten rechts an der Fessel, dann verändere ich was im Training, dass das Pferd von der Asymmetrie sich auch verändert und dann hüpft es, es ist nicht weg, es hüpft links auf die Hüfte. Ich aber immer nur noch da unten hingucke, weil ich das System nicht habe, dann verpasse ich das ja und denke quasi, dass das Pferd wieder fein läuft. Und ich glaube, das ist auch total menschlich, weil man ist total froh, dass hinten in Ordnung ist.
Total.
Und ne, das, also es ist ein Dilemma und deswegen bin ich ja auch ein Riesenfan von Systemen. Wir wollen den Hörern noch ein, zwei Sachen mitgeben, was sie gleich machen können. Also wo schaue ich hin? Also was ist normal? Wir nehmen eine Körperregion raus, weil sonst sprengt es hier den Rahmen. Aber vielleicht wollt ihr eine Körperregion rausnehmen, die man leicht hier mal eben so bequatschen kann. Wo schaue ich hin und was macht das Pferd, wenn es normal ist?
nehme mal zwei Sachen, die selten erzählt werden, weil ich das selbst so spannend fand in meinen Recherchen. Es gibt Tierärzte, vor allem in Amerika, die achten vor allem auf den Widerriss, wie der sich bewegt. Und der geht im Trab vor allem, ja, rhythmisch hoch und runter. Und das ist besonders schön zu sehen, wenn man jetzt einen Longierzirkel hat oder einen eingezäunten Platz gegen so eine Horizontlinie. Also ich longiere das Pferd im Trab.
Oder einen Zaun,
ne? Und gucke eben, der Widerriss hüpft ja immer ein Stück über den Zaun und kommt wieder ein Stück runter. So, das ist total normal. Das wäre physiologisch. Also das geht genauso viel hoch und runter. Klar, wenn der Boden uneben ist, läuft es vielleicht nicht so ganz, ne? Aber auf jeden Fall habe ich im Prinzip so eine wellenartige Bewegung. Es geht hoch, es geht runter, es geht hoch, es geht runter und das möglichst im selben Maß. So, also ich sehe genauso wenig vom Zaun, wie ich dann viel vom Zaun sehe, wenn es wieder runterrutscht. Und wenn das Pferd eine Vorhandlahmheit hat, dann ist es nicht mehr so, dann hüpft der Widerriss auf dem lahmeren Bein eben häufig mehr und auf dem nicht lahmen Bein eben weniger. Also dann geht es viel hoch, runter, wenig hoch, runter, viel hoch, runter, wenig hoch, runter. Genau, und das ist dann einfach eine Verschiebung von der ganzen Geschichte, ne? Also ich habe dann eben nicht mehr diese schöne amplitudenartige Geschichte, sondern ich habe dann eben tatsächlich ein unrhythmisches Hoch- und Runterhüpfen, so fühlt sich das dann an. Also es sieht nicht mehr schön aus, es sieht nicht mehr, es kommt nicht mehr gleich viel Zaun, sondern es bleibt unten oder es geht zu sehr hoch sozusagen. Das ist das eine. Und beim Becken kann ich dasselbe machen, wenn ich mein Pferd nun schon longiere und mir das angucke. Ich finde es von innen oft blöd zu sehen. Da hat man oft ein bisschen einen asymmetrischeren Eindruck, als wenn man es von außen guckt. Also am besten, man longiert das Pferd nicht selbst, sondern guckt mal von außen, wie das läuft. Oder auch beim Reiten kann man sich das angucken. Da ist es da, wo die Sakralhöcker sind, also der höchste Punkt von der Kruppe. Auch das geht hoch und wieder runter. Und das in einem sehr ähnlichen Maß. Ne? Also wenn hinten rechts auffußt, genauso wie wenn hinten links auffußt, hüpft das ja ein Stück hoch und geht wieder runter. Und wenn das Pferd lahmt, habe ich eben dann eher so eine Art Beckenhüpfen. Wenn es auf dem lahmen Bein landet, habe ich auch eher so ein Hüpfen. Dann geht es zu hoch und dann habe ich eben wieder diese asymmetrische Bewegung. Also es ist nicht so eine schöne Amplitude, so eine schöne Welle, sondern das ist dann ein ganz deutliches Hoch und ein ganz deutliches Runter, aber eben nicht mehr dieses Gleichmäßige.
Genau. Ich habe für meine Anfangsassistenten auch immer gesagt, die haben so Kleber im Auto gehabt, so runde, rote
Aufkleber. Ja, voll diese Markerdinger.
Mhm. Und dann habe ich die einfach immer bekleben lassen. Einfach auch um dem Besitzer das optisch einfacher zu machen, aber auch um sich selber optisch einfacher zu machen und dann traben zu lassen, weil dann hat das Auge so einen Fixpunkt, was es deutlich einfacher macht. Und vielleicht magst du das mit dem Schweif auch noch erzählen. Das habe ich auch so in Erinnerung, dass wir da auch drüber diskutiert haben, wo wir denn gucken, dass der Schweif pendelt.
Also generell meinst du im Schweif?
Generell. Ich finde, am Schweif sieht man so viel. Ja. Und ich glaube, der Schweif ist so unterrated, aber der ist ja mal unterm Bauch, ne? Dann ist er mal getragen, dann ist er schief getragen, das sehen immer alle.
Ja, das sehen alle, das stimmt. Also im Normalfall, wenn ein Pferd sich losgelassen bewegt und das ist unser Lieblingsthema, reiterlich jetzt gesprochen, wenn ein Pferd sich losgelassen bewegt, ist es quasi das Gegenteil von schmerzhaft. Also wenn wir Losgelassenheitszeichen haben, dann wissen wir automatisch gleichzeitig, das Pferd hat eben keinen Stress, keine Schmerzen und ist nicht lahm. Und ein losgelassenes Pferd zeigt ja laut Richtlinien auch, also laut Reitlehre, einen pendelnden Schweif. Und dabei guckt man unten auf den Schweif, also da, wo die Schweifhaare, ich sag mal so, auf Fesselhöhe sind die ja abgeschnitten. Beim Dressurpferd schneidet man sie eher auf Fesselhöhe, beim Springpferd vielleicht eher ein bisschen auf Sprunggelenkshöhe, wenn es ein dicker Schweif ist. Aber da, wo der Schweif endet und da schwingt der in so einer runden Bewegung im Trabtakt eben hin, her, hin, her, hin, her. Und immer wenn er das nicht tut, ist das Pferd mindestens nicht losgelassen, aber möglicherweise hat es halt auch ein Schmerzproblem. Also alles, was anders ist. Der Schweif ist zwischen die Beine geklemmt und kommt dort nicht mehr raus. Mhm. Kann ein Schubkraftsthema sein, kann man sagen, gut, kann man reiterlich was machen oder als Longenführer auch, kann man ein bisschen was machen. Aber wenn halt eben auch durch das, was man reiterlich oder was man von der Einwirkung her ändert, wenn da nichts passiert, wenn der Schweif zwischen den Beinen bleibt, wäre das auf jeden Fall nicht gut und auch jegliches Schweif, Schlagen, Schweif, Pinseln. Es kann sein, dass das Pferd einfach genervt ist von der reiterlichen Einwirkung. Das kann sein, dass es einfach am Reiterschenkel irgendwo liegt. Ja,
das können auch Mücken sein mal. Ne?
Ja, um Gottes Willen, genau.
Ganz klar. Also das ist ja auch immer so eine also man addiert ja dann auch immer so mehrere Hinweise. Das finde ich auch wichtig.
Ganz
wir
richtig,
hatten dann auch, nachdem wir den Kurs dann auch unseren Longieren- und Trainingstherapeutinnen, also denen in Ausbildung gegeben haben, dann fangen die ja an, alle Zeichen zu suchen bei allen Pferden erstmal, bis sich das dann irgendwann rausmittelt. Und da war dann bei manchen wirklich alles sofort ein Schmerzzeichen. Und das ist natürlich dann auch Quatsch. Das ist dann auch so eine Gefahr, ne? Es gibt ja, also wir richten uns ganz stark nach dem Ethogramm von Sue Dyson. Gerade beim Reiten, logisch, beim Longieren kann man das so halb anwenden. Da gibt es viele Sachen, die die Pferde natürlich jetzt nicht unbedingt zeigen, wie jetzt Maul öffnen und schließen, wenn ich nicht mit Gebiss longiere, was wir natürlich nicht wollen.
Mhm. Und manche machen es auch mit Kapzon.
Ja, genau. Aber trotzdem sieht man manche Sachen nicht so krass wie beim Reiten. Und darf man einfach auch nicht dahin kommen, dass man dann alles, jede kleine Abweichung von einem normalen Verhalten sofort als Lahmheits- oder Schmerzzeichen sieht. Weil wie gesagt, der Schweif kann auch mal schlagen, wenn eine Mücke kommt. Die Ohren können auch mal hinten sein, weil ein Geräusch war. Oder es ist ja auch normal, dass gesunde Pferde auch mal ein, zwei...
Dann sind die halt mal kurz genervt.
Ja, genau. Also deswegen ist er ja nicht gleich lahm oder schmerzhaft. Deswegen finde ich es immer so wichtig, dass man diesen Katalog ein bisschen im Kopf hat. Weil wenn ich nur eine Sache sehe, zum Beispiel der sinkt in der rechten Fessel nicht so richtig ab, ja okay, sehe ich jetzt noch in der Wendung beispielsweise eine asymmetrische Nickbewegung oder so. Oder sehe ich jetzt zusätzlich noch, dass er, keine Ahnung, unplan auffußt oder eine Zehenfußung macht oder was auch immer, ja. Also sehe ich jetzt noch, sehe ich nur das, in welchen Situationen sehe ich das, sehe ich noch mehrere Dinge und so vielleicht noch in Kombi mit einem Verhalten, was auf Schmerzen hindeuten könnte, dann passt es irgendwie ins Bild oder sehe ich wirklich nur die eine Sache. Klar muss man es trotzdem im Auge behalten, gerade wenn es sehr auffällig ist, aber man muss gut aufpassen, dass man sich nicht so krass an Dingen fest beißt, weil manchmal sieht man die dann auch, weil man sie sehen will. Ne? Also ich finde es immer wichtig, dass man mehrere Lahmheitszeichen tatsächlich sieht. Klar, bei einem starken Kopfnicken reicht das auch. Aber ja, gerade bei diesen sehr subtilen Sachen finde ich es wichtig, das gesamte Bild so ein bisschen zu beachten.
Habe ich aber auch oft, weil dann kriege ich so Nachrichten wie, mein Pferd hat eine kapilläre Rückfüllzeit von 5 Sekunden. Ich glaube, der ist im Schock. Und ich denke, so, okay, wenn dein Pferd im Schock wäre. Das hättest du wohl gemerkt. Aber das ist natürlich, wenn ich was lerne, dann habe ich so einen krassen Fokus darauf. Und dann neigen wir natürlich als Menschen dazu, ein Detail rauszupicken aus dem Konzept, es anzugucken und zu denken, um Gottes Willen, ja. Also auch dieses, mein Pferd, der Urin ist leicht weißlich. Ich glaube, es hat eine Nierenbeckenentzündung oder so. Also von einem Detail
auf
so ein Gesamtkonzept zurückzufließen. Ja. Und ich sage mal, das sind die kopflosen Hühner, die durch die Gegend gackern, weil sie ein Detail erkannt haben. Und deswegen, das Bild dazu ist immer, dann der Adler zu werden, einmal raus zu zoomen, von oben auf das Gesamtbild Pferd zu gucken und sich zu fragen, okay, wenn ich das Detail da wieder einsetze, im Gesamtkonzept, was sagt mir das? Denn wenn mein Pferd mich ja auch mit den Öhrchen vorne anlächelt und brummelt, wiehernd sein Heu frisst, dann habe ich eventuell die kapilläre Rückfüllzeit nicht ganz richtig bestimmt und dann kann ich daran wieder arbeiten. Aber deswegen fühle ich das sehr, das sind sehr oft Anfragen, die ich auch nach meinen Kursen bekomme, dass sie dann eine Sache rauspicken, weil sie das gelernt haben und dann aber durch dieses Inselwissen das Gesamtkonzept Pferd irgendwie so ein bisschen außen vor lassen, was wie gesagt absolut menschlich ist, dass man dann immer wieder sich erinnert, okay, rauszoomen, alles einmal anblicken und dann nochmal neu das Detail im Gesamtkonzept zu interpretieren.
Absolut.
Aber ich finde den Schweif halt so schön, weil es ist so einfach. Und wenn wir darüber sprechen, was ist normal an Gangbild, Gangblick, den wir sehen, ist das was, was man viel beobachten kann und ja auch einfach, wenn man im Reitunterricht zuguckt, sehr schnell andersartige Schweifbewegungen sieht, als wenn man die Hüfte, das ist schon schwieriger. Dafür darf man dann ins Training gehen, aber ich würde sagen, mit dem Schweif, gerade mit dem guckt unten hin, ne, so wie Katharina das gesagt hat, das finde ich super wertvoll, weil es halt einfach super schnell umsetzbar ist. Letzte Frage, weil wir könnten hier natürlich jetzt sehr lang sprechen, aber wir wollen in der KKP-Welt ja dann auch Bilder von euch haben, also Videos, damit wir ein bisschen Blickschulung machen können im nächsten Monat. Jetzt habe ich das hier alles so gelernt, ne? Und dann bin ich zu einem Isländerhof gerufen worden. Endgegner damals als Anfangsassistent, weil Ja, also mein Isländer kann nicht traben. Okay, dann haben wir jetzt ein Problem, habe ich am Anfang immer gedacht, weil dann ist das für mich absolutes Kauderwelsch, was da quasi langgelaufen ist. Ich bin kein Isländer-Mensch, ja, also ich bin die nie geritten, ich habe die nie betreut groß und ich hatte eine sehr gute Freundin, die Tierärztin und Chiropraktikerin war, die bei uns in der Gegend all die Isländer gemacht hat. Deswegen habe ich sie auch wenig später in der Praxis betreut, was Gang-Sachen angeht und Chiro. Aber wenn ich mal einen hatte, also erstmal sind die so weich und wenn die laufen, hat das nichts mit einem Warmblut oder auch das Gleiche, wenn wir Shetties angucken.
Ja.
Habt ihr auch für den Sonderfall Gangpferde eine Lösung parat?
Wir haben da tatsächlich auch ein ganzes Kapitel zu im Ganganalysekurs, wo dann uns auch eine Reiterin, nee, zwei oder drei sogar, ihre Pferde zur Verfügung gestellt haben. Das waren Isländer und noch irgend so was
Mangalaras
abgefahrenes.
Und ich glaube ein paar so Peruano
ja,
oder so.
Genau.
Also wirklich verschiedene Gangpferderassen.
Ja, ja, genau. Und der Isländer war relativ symmetrisch so. Ich meine, der Tölt hat ja theoretisch auch einen gewissen Takt. Also wenn die so ein krasses Kauderwelsch machen, ist es ja erstmal noch kein Gang.
Das war für mich Kauderwelsch. Kann ja sein, dass das Pferd total toll getöltet ist. Es ist einfach nur nicht meine Augen waren da
nicht dran gewöhnt. Es geht einfach unfassbar schnell.
Ja, also genau.
Das geht ja unfassbar schnell. Man sieht überall Beine und dann so in diesen schnelleren Passgeschichten, da denkt man ja, die haben 8 Beine, die Dinger. Ich kann das total verstehen. Ich habe das so live auch wenig gesehen und ich habe auch im Kurs dann ziemlich viel mit Slow Motion gearbeitet, weil man da eben schon sieht, also auch wenn es tölt ist. Ne? Man kann ja dann auch schauen, auf der rechten und auf der linken Hand und sich zum Beispiel trotzdem die Fesselköpfe angucken. Sinken die gleich ein? Also wie ist denn das? Ne? Gehen die gleich rein? Gehen die gleich wieder hoch? Man kann trotzdem schauen, inwiefern wird der Kopf ruhig getragen und inwiefern gibt es eine Nickbewegung oder solche Sachen. Also man kann schon auch
in diesen... Es gibt einfach Kriterien.
Es gibt genauso bei Gangpferden Kriterien. Ich finde es auch schwerer zu sehen und ich finde es dann in Slow-Mo deutlich angenehmer. Und die meisten von diesen Gangpferden haben ja trotzdem so eine Art Schritt. Also im Schritt sieht man ja auch schon wahnsinnig viel. Viele muss man ja gar nicht traben. Und ja, also eigentlich konnte man dann letztlich ganz gut doch mehrere Zeichen für eine Lahmheit oder eben auch für eine, ja, Nicht-Lahmheit quasi finden, auch bei den Gangpferden. Also man muss halt sich dann damit auseinandersetzen, wie diese Gangart, die da gerade zeigen, im Normalfall aussieht und dann sieht man auch die Abweichung. Also ich finde es auch schwieriger, aber es ist definitiv machbar.
Was wir mitgeben können, was ich aus Trainersicht sozusagen mitgeben kann, ich bin schon einige Gangpferde geritten, ich hatte auch schon eins und also ich habe schon eins besessen und was ich auf jeden Fall mitgeben kann, ich sehe da ein großes Potenzial, sage ich mal, bei Gangpferdebesitzerinnen. Wenn dein Pferd die Gänge, die es nun haben soll, egal was es für eine Rasse ist, egal was es für Gänge haben soll, wenn es diese Gänge ganz wild mischt, also wenn es keinen Gang hält, egal ob das Tölt ist, egal ob das Trab ist, egal ob das, also wenn du quasi in jedem Meter plötzlich was anderes kriegst, dann
Rollen im Trab ja, oder so, das ist ja ganz häufig.
Ja, dann ist es nicht normal.
Ja.
Also wenn du das Gefühl hast, du kriegst die Gänge überhaupt nicht sortiert. Das ist wilder Kauderwelsch. Das Einzige, was geht, ist Schweinepass. Wohin du immer zurückkommst, ist der Schweinepass. Dann, klar, kann das alles am Reiten liegen. Und ich finde, das ist ein ganz schönes Schlusswort. Das ist mir total wichtig. Ganz, ganz viel wird dir dann auf den Reiter geschoben und auf deine Hilfengebung geschoben und so weiter, egal ob Gangpferd oder nicht. Und natürlich kann man da viel machen und natürlich haben wir da alle auch Potenzial, genau, reiterlich was zu lernen. Wenn es aber wirklich nicht geht, wenn du in jeder Kurve einen anderen Salat hast, wenn du dich selber schon langsam fragst, wie das, so sieht doch Tölt eigentlich nicht aus, ne? Wenn du dich selber schon fragst, ob du zu doof zum Reiten bist, wenn du auch im Gelände auch geradeaus, selbst wenn der Isländer keine Kurve machen muss, wenn du auch da keine Gangart gehalten kriegst, sondern wie gesagt, alle paar Meter irgendwas passiert. Wenn du nicht husten darfst auf dem Pferd, wenn du nicht einen Wackler machen darfst, sonst ist alles vorbei, dann würde ich tatsächlich da eine Ganganalyse empfehlen und dann würde ich tatsächlich sagen, guck mal genauer hin. Denn egal wie, welche Gangrasse das jetzt ist oder egal wie wahnsinnig talentiertes Pferd ist, also irgendeine Gangart durchhalten ist auf jeden Fall gesund.
Ja. Gerade bei den Gangpferden glaube ich, dass ganz viele Lahmheiten deswegen auch nicht gesehen werden.
Das
ist wirklich. ja, häufig so, ne? Mhm. Dass es dann immer drauf geschoben wird, das ist die Gangveranlagung und eigentlich ist Alarm, ne? Also das ist schon häufig so. Also gerade so Galopprollen, das ist ja ganz oft durch irgendeine Art von Hinterhandlahmheit. Das zeigen ja auch Pferde, die keine Gangpferde sind, mit Knieproblemen oder mit Sprunggelenksproblemen häufig, weil die den Trab nicht halten können oder wollen, ne? Die retten sich dann in so eine komische Dreibeinstütze rein. Genau, also das, da muss man schon besonders aufpassen bei Gangpferden, dass einem da nichts durch die Lappen geht.
Cool. Sehr schön. Dann haben wir auch für die quasi einen Ansatz, womit wir arbeiten können im System. Ja. Ich freue mich auf jeden Fall auf den gemeinsamen Monat mit euch im Oktober. Cool. Bin ganz gespannt und dann schauen wir mal, was das nächstes Jahr noch so alles bringt. Ja. Ich bedanke mich auf jeden Fall ganz herzlich für eure Zeit und den grandiosen Kurs und dass wir ein bisschen in den Rhein schnuppern dürfen, in die Kernkompetenzpferdwelt. Und damit erstmal noch einen schönen Nachmittag.
Danke, gleichfalls.